Ich grüße dich zu einer brandneuen Folge von Fantastic Insights. Die heutige Folge wird richtig schön philosophisch und ehrlich, denn sie beantwortet unter anderem die Fragen, warum es so wichtig ist, unsere innere Freiheit und Menschlichkeit zu wahren, vor allem wenn wir in hohe und machtvolle Positionen kommen. Warum in der deutschen Kultur Leidensfähigkeit vorausgesetzt wird, wenn wir Karriere machen wollen? Und wieso es aber auch so problematisch sein kann, wenn wir von jungen Kindesbeinen an auf Leistung und Liefern getrimmt werden? Und ich dachte mir, mit wem könnte ich so ein interessantes Gespräch führen als mit meinem geschätzten Ex-Chef Lars Chatillot? Mit Lars habe ich eng in vielen gemeinsamen Projekten gearbeitet und viel von ihm lernen können. Und in der heutigen Folge teilt er daher exklusive Einblicke hinter die Kulissen und packt Erfahrungen aus, die ich so auch zum ersten Mal höre. Wer steckt hinter der Person? Lars hat eine ganz bunte Biografie. Früher hatte er in der Politik Reden geschrieben. Daraufhin hat er Startups im Plattform-Business, aber auch in der Beratung gegründet. Und vor knapp 6 Jahren ist er dann in die Konzernwelt eingestiegen, wo er sich für menschenfreundliche, KI-basierte Automatisierung einsetzt. Kurz Human-Friendly Automation. An der Stelle noch ein kleiner Disclaimer vorab. Lars tritt heute als Privatperson auf und die in dieser Podcast-Folge geäußerten Meinungen sind persönlicher Natur. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ich weiß, in jeder Folge kündige ich immer einen ganz besonderen Gast an, aber heute habe ich wirklich einen ganz besonderen Gast da und zwar meinen Ex-Chef Lars Chatillot, auch irgendwo mein Mentor. Ich freue mich riesig, dass Lars diesen Termin noch reingeschoben bekommen hat zwischen Kundentermin. Lars, herzlich willkommen zu Fantastic Insights. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, Thila, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auch für die nette Ankündigung. Macht man ja auch nicht mit jedem Ex-Chef, ne?
Oder wir machen heute mal so ein bisschen Real Talk, ein bisschen Kaffeeplausch. Lars, ich stelle ja immer die gleiche Frage am Anfang. Und zwar würde mich interessieren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
In jungen Jahren gelernt, also dir wird nichts geschenkt, ja. Wichtig ist, eine liebevolle Erziehung zu haben, Vertrauen in jungen Jahren bilden zu können und dann die Kinder bestmöglich unterstützen, dass sie selbstsicher sind. Aber wissen, man muss einfach hart arbeiten, es wird einem nichts geschenkt.
Ist das auch so ein bisschen eine Philosophie, die du einerseits selbst von deinen Eltern mitbekommen hast und jetzt auch an deine Tochter weitergibst? Also es wird nichts geschenkt, man muss schon Biss und Fleiß ranbringen, aber man braucht auch ein sicheres Umfeld, wo man auch, ich sag mal, gedeihen kann.
Ja, also ich habe 2 Brüder noch und ich glaube, das, was da gegeben wurde, ist ganz wichtig und wird vielleicht trotzdem auch so ein bisschen heute vergessen, so ein warmes Umfeld, ne, so ein Nest, einfach Kind sein dürfen. Und da ist, kann ich ja gleich hier mal das Podcast nutzen, meine Mama grüßen. Ja, ich glaube, das ist echt etwas ganz Besonderes, dass man sich da Zeit nimmt, einfach diesen Schutzraum, diese Wärme in den jungen Jahren gibt. Sie ist einfach noch immer eine großartige auch Oma und nicht schon so eine krasse Leistung in jüngsten Jahren erwartet von Kindern. Ja, genau. Also das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist einfach sicher, dass man spielen darf. Bei mir kam dann sehr früh auch immer so ein bisschen so ein Geschäftssinn mit rein.
Das Popcorn-Tütchen.
Ja, genau. Weißt du, hab ich's mal erzählt.
Das hast du erzählt? Ich habe schon darauf gegeiert, auf diese Story. Bitte pack sie aus. Ich finde das richtig toll.
Naja, das war eben, wir haben halt sehr früh mit den Freunden in der Straße, haben wir Flohmarkt gemacht. Ne? Und Flohmarkt ist halt, wenn du da in so einer Nebenstraße irgendwo wohnst, da ist halt niemand. Also da kommt ja auch keiner vorbei und da sitzen dann immer die Kinder mit leuchtenden Augen und jeder Nachbar, der vorbeikommt, erwartet man, der muss jetzt da was kaufen. Ja, aber leider haben die das nicht gemacht und ich bin dann zur Mittagspause sozusagen nach Hause zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, die kaufen nichts, was sollen wir denn machen? Da hat meine Mama gesagt, hier, komm, lass uns doch so Popcorn in kleine Papiertütchen füllen und dann kannst du das ja verkaufen. Das ist ja vielleicht auch attraktiver als so ein alter Schlumpf. Und tatsächlich war es dann so, dass zumindest alle anderen Kinder, die mit mir verkauft haben, dieses Popcorn haben wollten. Und so ein paar Pfennige damals noch kamen dann doch schon dabei rum. Und das macht mir einfach irgendwie bis jetzt Spaß, neue Sachen zu entwickeln, ein bisschen kreativ zu sein und dann aber auch eben, ja, auch darüber was zu verdienen, ne? Weil das ist irgendwie auch nice, ja.
Du hast ja auch damals gesagt, deine Mama hat dich ja auch als Persönlichkeit total geprägt, ne? Sie war ja auch so sehr belesen, sage ich mal, hat dich unterstützt in deinem Geschäftssinn. Und du hast ja danach eine ganz interessante Karriere gemacht, Lars. Einerseits politische Reden geschrieben, also in der Politik tätig gewesen und dann aber, ich sag mal, in die Startup-Welt abgetaucht und dort Startups gegründet. Also sowohl eine Beratungsfirma als auch so ein Plattform-Business. Was hat dir dabei geholfen, diesen Unternehmenssinn auch aufzubauen? Worauf kommt es dir dann an? Also jetzt rückblicken, worauf muss man achten, sage ich mal?
Ja, ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, das hat mir immer Spaß gemacht, irgendwie so auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wie ist es bei dir?
Ich glaube tatsächlich, man braucht so eine Grundneugierde, oder? Also ohne geht's nicht. Man braucht so einen Grundhunger, eine Grundlust, Dinge zu entdecken. So, ich sag mal, wie so ein Entdecker, dass man immer hinter Ecken schauen kann und gucken kann, ist da was zu holen, sag ich mal. Und wenn man diese Grundneugierde mitbringt, eröffnen sich auch natürlicherweise Chancen. Und dann auch den Mut zu haben, diese Chancen zu ergreifen. Ich glaube, das ist so die Grundessenz, glaube ich, von Unternehmertum und Selbstständigkeit. Ich glaube, da ist auch ist sehr, sehr schwer, nicht erfolgreich zu sein, wenn du das immer stetig lebst. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich genauso. Und das ist halt eine Schwierigkeit, ne? Ich war dann halt in Rollen immer, ich war dann in der Jugend auch vom Zeitung austragen bis dann Kassierer in einem Supermarkt und dann in einem Callcenter Telefon Marktforschung gemacht und später dann eben das Studium, dann eben auch Rollen kennengelernt, wie du es gerade gesagt hast, in der Politik für die erste Bundeskanzlerin in Deutschland in ihrem Bundeskampagnenkoordinationsteam gewesen und immer eigentlich auch in so einer Art Dienerrolle. Und das zog sich dann so weiter als persönlicher Referent an der Zeppelin-Universität vom Präsidenten oder am Europaparlament, der Referent in einem Abgeordnetenbüro und war eben für die Anliegen der Tibeter auch zuständig als so Secretary. Und du bist immer in so einer sehr, sehr starken Dienerrolle. Und wenn du jetzt jemand bist, der sehr kreativ ist und das Gefühl hat, ich kann das selber, ich traue mir das zu und möchte einfach Dinge neu und auch anders machen, und dann sind so Leute, ich sag mal, wie wir, für viele eine Gefahr. Ja?
Mhm. Wie meinst du das genau?
Weil das Bestehende doch stets auch in Frage gestellt wird. Das sind wichtige Phasen des Dienens. Also ich will das auch nicht sagen, dass das man nicht das machen muss. Aber irgendwann, glaube ich, setzt bei vielen Menschen dann doch ein, dieses neugierige Gestalten können, das, was man macht, auch in Frage stellen. Und da sind, glaube ich, viele so Orte, wo ich dann war. Deswegen habe ich auch relativ viel gewechselt, weil ich immer gemerkt habe, nee, hier wirst du klein gehalten. Du bist vielleicht sogar eher gebremst worden, wenn du deine Kreativität auch einbringen wolltest. Und auch, und da gehe ich nochmal ganz zurück auf das Elternhaus, uns wurde schon Werte vermittelt. Also Anstand mit anderen, immer ein Danke, Bitte zu sagen. Und ich habe auch da in dieser politischen Zeit sehr viele Menschen kennengelernt, die eigentlich nie ein Danke sagten. Wenn ich einen Dank sogar eingefordert habe, als unverschämt das mir vorgehalten haben. Oha. Also da auch richtig bekannte Menschen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die aber dann so als besonders sozial auch in der Presse und überall gelobt werden, aber eigentlich mit ihren Mitarbeitern wie die letzten Schweine umgehen.
Aber das ist doch so ein Phänomen, das wir immer wieder beobachten, oder? Also nach außen hin super toll sichtbar, ganz, ganz, ich sag mal, als nach außen hin tolle Persönlichkeit und nach hinten hin, wie behandelst du die Kellner, wie behandelst du deine Assistenten, ne? Also das offenbart ja viel mehr über eine Persönlichkeit, finde ich, wenn die Kameras, sage ich mal, aus sind. Und das hast du beobachtet?
Also das habe ich immer beobachtet und auch bei Spitzenpolitikern, die dann die anderen eben vorführen oder ja, im Grunde genommen zu dem eigenen Mitarbeiterstab. Das sind so kleine Gesten. Das ist schon, wenn ein Spitzenpolitiker einfach dem anderen seine Tasche in die Hand drückt und dem nicht mal mehr in die Augen guckt. Oder Menschen in den Gesprächen an dir vorbeigucken mit den Augen und dir dabei die Hand geben. Und da hatte ich tatsächlich mal mit dem Dalai Lama ein ganz tolles Erlebnis. Ich war selber auch wieder eingeladen als Referent zu einer Audienz von Europaabgeordneten mit dem Dalai Lama. Und man wollte mich gar nicht ihm die Hand geben lassen und ihm Hallo sagen lassen, obwohl wir insgesamt, glaube ich, nur 8 oder 10 Personen waren. Und die anwesenden Politiker wollten eben hierarchiemäßig da mich nicht irgendwie ihnen auch guten Tag sagen lassen. Und dann war ich selber auch zuständig, sollte Fotos machen. Und da habe ich ein sehr geiles Bild, wo der Dalai Lama mit dem Finger auf mich zeigt, durch alle durch. Und cool. eingefordert hat, mir auch die Hand zu geben. Ja.
Ach, cool.
Und das war einfach so eine starke Symbolik, dass eben auch einfach aufgefallen ist, wie die anderen eigentlich doch dieses krasse Hierarchische zelebriert haben. Der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern wie Fußvolk. Und mir deswegen einfach dieses, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, einfach wichtig ist, sehr, sehr anständig, freundschaftlich, kameradschaftlich den Menschen umzugehen. Und erstaunlicherweise haben viele gerade so im politischen Raum diesen Anstand mit ihren Mitarbeiterinnen nicht. Also im Nachbarbüro zum Beispiel wurde einer gefeuert, wenn er für den Abgeordneten nicht die Lufthansa-Maschine nach München stoppen konnte. Ja,
Wahnsinn.
Weil er zu spät war. Da hat er dann gesagt, wenn Sie jetzt nicht schaffen, dass Lufthansa für mich die Maschine stoppt, sind Sie entlassen. Und ein anderer Chef, den ich hatte, der hat nach außen hin den Supermax gemacht in Brand 1 und überall und sich eben für soziale Innovation und sonst was gestiegen. Und dann hat er aber seiner persönlichen Assistentin wochenlang die Kündigung hingelegt, wieder weggenommen, um sie psychisch mürbe zu machen. Oder eine der Mitarbeiterin, die Krebs hatte, hatte den Laptop vom Krankenhaus abgeholt, damit sie eben sozusagen jetzt ihre Arbeit auch beendet. Ne? Und also wirklich Sachen erlebt, bis hin auch, dass man anderen Politikern Prostituierte eingeladen hat, um sie dann mit Fotografen und Journalisten fortzuführen. Und einfach sehr, sehr viel unanständiges Verhalten, was einem dann doch irgendwie nicht nur unternehmerisch geprägt hat, zu sagen, nein, ich möchte an Orte, wo ich selber gestalten kann, unter einer sehr, sehr starken Werteorientierung und eigentlich auch gucken, klar, wir sind dann alle im Business, aber alle sind Menschen und die Menschen holistisch sehen. Ja, vielleicht noch eine Anekdote, das ist ein ganz berühmter Chef von einer sehr großen Unternehmensberatung in Deutschland. Die wohnen in Düsseldorf und die Frau ist Alkoholikerin und der Sohn will nichts vom Erbe seines Vaters haben, weil eben der auch nicht einmal da war bei den Familienfesten und Frau und Sohn nicht gut behandelt. Aber diese Person ist im Manager-Magazin und überall vorne drauf als the man of the match und sowas. Und da sage ich, nein, das sind gescheiterte Persönlichkeiten. Die können nur Beruf. Die sind eigentlich sozusagen autistisch. Ne? Die können eigentlich nur eine Sache und der Rest wird ausgeblendet. Und ich glaube aber, dass sich dieses Bild ein wenig ändert. Vielleicht auch gerade durch solche Design-Thinking-Ansätze, in der du den gesamten Mensch skizzierst. Ja, so in der Richtung.
Da ist jetzt ganz, ganz viel, ich finde, Weisheit drin, zu sagen, einerseits uns nicht davon blenden zu lassen, was wir nur in den Medien sehen, weil in der Regel zeigt es uns immer nur in der besten Facette, sage ich mal, sondern den Menschen auch als ganzes Wesen zu sehen und vor allem hinter die Kulissen zu schauen, welche Werte vertritt dieser Mensch. Und wenn er eben nur Macht und Status möchte und alle Menschen aber wie Dreck behandelt, ich weiß nicht, kannst du solche Menschen auch gar nicht mehr aufschauen? Weißt du, ich meine, Lars, das war vielleicht früher erstrebenswert, aber das ist für mich auch absolut eine gescheiterte Persönlichkeit. Und was mich jetzt interessiert ist, als du das als junger Mensch beobachtet hast, das sind ja richtig krasse Stories. Hast du in dem Moment schon gemerkt, dass es Unrecht ist? Oder kam das auch erst so in der Reflexion danach?
Nee, das kam da sofort. Ne? Also,
ja, okay.
Und das war dann auch, dass ich eben einer war, der dann die Sachen nicht hat stehen lassen, sondern das angesprochen hat. Und natürlich dann auch, dass man gesagt hat, nee, da möchte man auch nicht bleiben. In der Regel ist dann die Konfrontation, die bringt eigentlich auch nicht viel. Diese Personen sind einfach derart auch vernetzt und da ist man dann doch ein kleines Licht. Das muss man ja dann auch einsehen. Ich habe dann nur selber dann gedacht, ich muss mal eine Beratung machen, die heißt die zweite Reihe. Das habe ich zwar noch nie realisiert, aber das ist eigentlich eine Beratung, die sich für all diejenigen an die richtet, die so in der Zuarbeit für diese Prominenten sind, ne? Den CEO, den bekannten Dirigenten und Musiker, die sich, wie ich jetzt schon auch oft gehört habe, fürchterlich zu ihren Mitarbeiterinnen sind und dass man eben da eigentlich auch eine Dienstleistung anbietet, die sie fachlich unterstützt, aber eigentlich auch emotional, weil man diese Rolle des Zuarbeitens und diese ganzen, ja, extra, also viele von denen sind halt Soziopathen, ne? Die sind, was ja auch so ein bisschen in diese narzisstische Richtung geht, ich. Und der Rest ist eigentlich ein Stück weit egal.
Aber weißt du, du warst ja recht jung und dennoch wusstest du, das ist Unrecht. Und du bist jetzt bedingt, weißt du, in die Konfrontation gegangen, um die Dinge zurechtzurücken. Aber ich kann mir vorstellen, diejenigen, die das über Jahre auch mittragen und diese Persönlichkeiten aufbauen und unterstützen, die müssen doch ein richtig geringes Selbstwertgefühl haben, oder? Also einerseits keine Konfliktbereitschaft, das nicht zu challengen, dann eine Nehmerqualität, also sich wie Dreck behandeln zu lassen. Und dann aber auch tagtäglich sich in ihrem Selbstwert so ein bisschen degradieren zu lassen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ich glaube, das kann man auch nicht auf Dauer machen. Das sind ja auch so Rollen, die machst du vielleicht zwischen Anfang 20 und vielleicht noch Mitte 30. Und viele sehen das ja auch als Sprungbrett, dass sie dann sagen, ich habe das jetzt hier erlitten und komme dadurch voran. Das hat übrigens, kann ich jetzt auch hier mal zitieren, der Thomas Sattelberger, mal ehemaliger Vorstand eben von der Telekom, und auch Lufthansa, der das eben auch mal schön auf einer Konferenz vor 2 Jahren sagte, in Deutschland kommt man in die Vorstandsetagen sehr oft durch diesen Leidensweg. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Religiösen kommt. Ne? Du musst einfach dienen, du musst das akzeptieren, du musst Demut zeigen über Jahre und Jahrzehnte. Und dann durch deine Dienerschaft hast du dich irgendwann dazu aufgeschwungen, dass du eben auch einer der Leitenden wirst. Und dieses fast religiöse Ritual gähnen, präsent sein. Deswegen ist ja jetzt auch dieser Trend meiner Meinung nach massiv. Die müssen jetzt zurück ins Büro. Ja, warum denn? Ne? Also dann sagen mir immer viele, ja, das liegt doch schon daran eigentlich, weil die Führungskraft hat das Gefühl, ich vertraue denen nicht, die misstrauen, die Kontrolle. Aber dieses, du musst ein guter Diener sein, um in den großen Unternehmen voranzukommen. Ich glaube, das ist etwas, was der Thomas Sattelberger sehr schön aufgezeigt hat, dass es sehr, sehr gleichförmige Karrierewege sind von den meisten Führungskräften in den Konzernen. Und dann aber eben zu gucken, wie schafft man denn eigentlich auch diejenigen, die jetzt das alles so etwas in Frage stellen, kreativer sind, auch zu fördern, das ist schon eine Schwierigkeit. Eigentlich möchte man Beruhigungspillen. Ja. Und das wir hatten es auch mal im Bekanntenkreis auch mit verschiedenen Change-Beraterinnen diskutiert. Es ist einer der Hauptgründe, weshalb wir keine groß tiefgründigen Erneuerungen und Disruptionen auch in Konzernen oft erleben oder viel zu spät auch, weil die Typen fehlen.
Und die Typen fehlen, weil die Typen halten es auf Dauer gar nicht aus. Weißt du, das System möchte sich ja auch selbst erhalten. Und wenn du eben nur Diener incentivierst, das heißt, du kriegst einen Schulterschlag und die Beförderung, wenn du halt schön die Arbeitsanweisung annimmst und einfach exekutierst, ohne es zu hinterfragen, dann kriegst du deinen Orden, sage ich mal. Aber das reizt dir auch niemanden, der wirklich Veränderungen und erneuern möchte. Und ich glaube, das ist immer wieder so ein Spannungsfeld, das ich beobachte. Einerseits, wir wollen Veränderungen, wir wollen Innovation, wir wollen mehr Vielfalt. Alle Firmen sagen das gerade, das, ne? Genauso wie damals diese Hype-Kurve mit alle wollen Agilität. Und dann, wenn es in die Umsetzung geht, ja, aber wir wollen eigentlich schon auch nach wie vor mündige, hörige, ich sag mal, Befehlsempfänger haben, die eben nicht zu edgy sind und es unangenehm macht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Oder? Also wie beobachtest du das?
Ja, es ist immer so ein bisschen in diesem Thema drin. Ne? Du kennst ja auch den Hanjo Gerks gut, das Ambidextrie-Thema. Ich glaube natürlich jetzt nur die kreativen Wilden, das wird ja auch nicht funktionieren. Ne? Du musst ja einfach so viel Prozesse und Standards in den Unternehmen einfach machen, wo du wahrscheinlich diesen Typus Administrator brauchst. Ich sage auch, viele sind eigentlich gar nicht mehr visionär. Also eine massive Orientierung an Aktien- und Shareholder-Orientierung und dementsprechend eigentlich alles ganz brav zu tun, dass immer die Quartalszahlen sauber und wachsend sind. Und wer übrigens da mal ein schönes Gegenbeispiel war, war der Matthias Döpfner, der eben von der Axel Springer Gruppe, der Vorstandsvorsitzende, der sich den Freiraum geholt hat, die Beinfreiheit zur disruptiven Erneuerung, indem er über die FAZ an die Aktionäre geschrieben hat, ihr werdet in der nächsten Zeit keine Gewinne sehen. Wir müssen jetzt endlich mal uns Raum holen, um tiefgreifende digitale Innovation machen zu dürfen. Und das ist schon, ich sag mal, mutig und sehr, sehr wenige, die einfach auch diese Erklärung Richtung Börsen gehen, um sich einfach mal Freiraum aus dieser quartalsorientierten KPI-Denke zu holen. Das prägt die gesamte Haltung in Führungsebenen, das betrifft den gesamten Karriereförderungsweg, dass eigentlich die, die halt ja reporten gut können, das Standardgeschäft aufrechterhalten gut können, aber alle, die eigentlich jetzt explorativ das Neue voranbringen, jetzt gerade so wichtig in der KI-Ära, ja, dass du da kreative Köpfe hast, die neue Geschäftsmodelle durchdenken und. Da muss man wirklich drauf achten, wie kann man die halten, anstatt ihnen das Leben schwer zu machen, wenn du so willst.
Apropos, wie hält man die? Lars, damals, ich erinnere mich noch ganz gut, ich hatte so doll Bauchschmerzen, als ich mich auf das Kündigungsgespräch, sage ich mal, vorbereitet habe. Ich hatte ja einen Termin uns eingestellt und ich wusste ja damals, okay, das wird jetzt das Gespräch sein und danach will ich mich selbstständig machen. Wohlwissend, dass ich eigentlich noch gar keinen Plan so richtig habe, keinen Kundenstamm, nichts, aber ich will das trotzdem mit dir teilen. Und ich weiß auch, ich bin reingegangen Und deine Reaktion hat mich richtig überrascht, weil ich hatte jetzt vielleicht damit gerechnet, ich weiß nicht, dass es emotional wird, weißt du, oder dass kritische Rückfragen kommen oder dass es gechallenged wird, dass ich mich rechtfertigen muss. Aber deine Reaktion war, ach, Thila, das habe ich kommen sehen. Ja gut, kannst immer wieder zurückkommen, wenn es dir in der Selbstständigkeit langweilig wird. Und das hat so viel Entspannung und auch Entlastung und so viel Unterstützung für mich bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Das hat bis heute noch nachgehallt. Und ich frage mich, woher wusstest du das? Was sind so Anzeichen als Führungskraft, dass du siehst, jemand, der vielleicht so einen Entrepreneurial Spirit hat, der also als Intrapreneur in der Organisation tätig ist, läuft jetzt Gefahr zu gehen oder sein eigenes Ding zu machen oder ihr eigenes Ding zu machen? Woran erkennt man das?
Gute Frage. Vielleicht ja auch bei dir. Du kommst ja jetzt wiederum auch aus einem unternehmerischen Haushalt, ne? Das war ja so auch etwas, wo du ja auch dieses Selbstständige schon auch gewohnt bist. Auf der anderen Seite, also vielen Dank erstmal auch für die Rückmeldung. Ja, das höre ich ja so auch zum ersten Mal jetzt. Und du bist ja jetzt auch noch keine 60. Das soll jetzt keine Altersdiskriminierung sein, aber so rein statistisch ist das ja so, dass die meisten doch in dem Alter, wo du damals warst, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass man sich ja ausprobieren will. Das sind ja nicht umsonst, war das schon über Generationen, spricht man ja von den Wanderjahren. Da ist man halt einfach am Wandern, um rumschauen. Das kann sein, dass man sich beruflich austoben will, in der Partnerschaft Party machen oder ähnliches. Und für mich ist das schon immer etwas, was ich sehe, wenn viele jetzt sehr früh in Berufe kommen, Anfang 20, und dann noch irgendwie duale Studien machen, dass da einfach was fehlt. Ja, also ich habe studiert noch zu Zeiten von Magister und Staatsexamen in einer tollen Uni-Partystadt Würzburg. Ja, da war man einfach am Feiern. Ja, natürlich gab es das Studium und man hat auch sein Brot verdient nebenher. Aber im Grunde genommen ging es darum, dass man eine super Partyzeit hat mit vielen Festen und auch das ein oder andere Bier oder Wein in Würzburg. Und eine lockere Phase genießen kann, in der man sich austobt, ausprobiert. Und wer hat denn heute noch diese Entspanntheit über 5 Jahre? Ich weiß noch, der eine, wer war das, ARD-Moderator, der ja auch dann irgendwann mal gesagt hat, er war dauernd bekifft im Studium und so. Oder früher waren ja auch, dass die meisten irgendwie erst Anfang 30 überhaupt in die Arbeitswelt gingen, die dann auch sehr erfolgreiche Persönlichkeiten wurden. Also da gibt's ja gar nicht den Weg. Ich habe auch manchmal den Eindruck, diejenigen, die sich sehr geschont haben und überhaupt nicht viel gemacht haben zwischen 20 und 30, die haben nach hinten heraus eine viel größere Energie in sich.
Ja.
Also da gibt's gar nicht den richtigen Weg. Ich sehe eher, dass man eben jetzt sagt, ihr seid schon in sehr ernsten Situationen beruflich mit sehr viel Verantwortung, mit Anfang, auch Mitte 20, wo irgendwann der Ausbruch kommt. Entweder kommt er dann, dass man das Ganze mit 40 plus nachholen muss, viele Scheidungen und ähnliches, ja, also was da so alles passieren kann.
Midlife-Crisis.
Oder von Burnout bis, dass Menschen in tiefe Depressionen dann kommen mit Anfang 50. Und das Thema, ich muss mein Leben mal neu durchdenken, gut, das wird einen wahrscheinlich auch so mal einholen. Aber ich sehe einfach, dass diese Zeit ganz wichtig ist, des Erkunden, des Rumwanderns. Ja. Und bei dir ist es ja, einerseits, du hast ja auch da schon immer Themen dir gezogen, du hast die Sachen eigenständig, ohne dass du irgendeinen Arbeitgeber oder einen Druck von irgendwem brauchst, gemacht. Da ist ja klar, dass man so jemanden niemals aufhalten darf, sondern eher unterstützen in seinem Weg und dann vielleicht sogar, wenn man sagt, du, ich hätte jetzt wieder Lust, mit dir zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar sagt, bei uns, bei dem Arbeitgeber, wo wir waren, oder sind, der ermöglicht das Erkunden, ist übrigens tatsächlich auch so etwas, was ich erlebe. Ich kann unheimlich viel erkunden und ausprobieren. Natürlich die typischen Konzern-WWchen, ja, aber auch die Lernmöglichkeiten hier, das mag ich schon sehr. Deswegen, also wie gesagt, vielleicht siehst du ja in 10 Jahren oder früher, aber ich höre ja immer, dir geht's richtig gut und du bist ja da auch echt erfolgreich unterwegs.
Das ist ja auch was du eben gesagt hast, man sieht sich immer zweimal im Leben und ich glaube, es ist so wichtig, ne, auch diese, ich sag mal, dieses Gespräch der Kündigung, dieses ich ziehe jetzt in einen neuen Abschnitt weiter, das ist ja auch so emotional und ich glaube, wenn man dann als Führungskraft es nicht persönlich nimmt, sondern auch unterstützend ist, trifft man sich zweimal im Leben und es wird dann beim nächsten Mal viel, viel besser sein. Also wenn man wieder doch zusammenkommen möchte und arbeiten möchte. Ich habe neulich von einem Konzept gehört, das ich super spannend fand und zwar so ein Free Comeback Pass. Das heißt, man gibt dann diesen Pass Mitarbeitenden, die kündigen, die auch vielleicht Leistungsträgerinnen sind und sagt, du hast jetzt sogar die Möglichkeit, ohne Bewerbung mit einem Short Pass immer wieder in den nächsten 5 Jahren zurückzukommen.
Ja, cool.
So, und wenn du es möchtest. Und das finde ich total toll und ist auch ein Akt der Wertschätzung, sag ich mal.
Ja.
Aber jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wo du meintest, so die Persönlichkeiten, die es früher chilliger hatten, die haben dann eine steilere Erfolgs- und vielleicht auch Lernkurve, wenn sie so Anfang 30 sind. Ich beobachte das jetzt gerade auch. Ich bin ja so ein kleines Urgewächs gewesen. Ich habe ja direkt gearbeitet, ne, von früh an ein duales Studium gemacht, mit sehr viel Biss dann Karriere gemacht, irgendwie super, super überambitioniert gewesen. Ich merke aber, dass meine persönliche Entwicklung darunter gelitten hat. Also ich war persönlich nicht so reif, weißt du, wie ich hätte sein müssen eigentlich, um, ich sag mal, so einen Managing-Consultant-Titel tragen zu können. Hab Dinge immer noch viel zu persönlich genommen und ich glaube, das fehlt. Ja, du machst dann vielleicht diese mundanen, weißt du, Karrieresprünge und auf dem CV sieht das super aus und fachlich bist du gut aufgestellt. Aber persönlich, ich bin mir nicht so sicher, ob du alles mitbringst, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Und das hole ich gerade so ein bisschen nach, weißt du, diese ganzen Entwicklungssprünge.
Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Begriff, den du da gerade gebracht hast, die Reife.
Mhm.
Früher hat man ja auch dann die Reifeprüfung, ist das Abitur, ne? Die Reifeprüfung. Also wenn man immer so sagt, ja, da ist schon jemand, der ist Anfang 20, der ist super, der macht das toll, ne? Und trotzdem sagt dann irgendwie ein Kunde, ich möchte da jemanden haben, der graue Schläfen hat, ja? Natürlich geht es um auch so quasi, dem traue ich das zu. Ich werde ja auch immer wieder gern dazugeholt, jetzt hier auch von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die dann mich dazu holen, obwohl sie fachlich auch könnten. Ne? Das ist ja gar nicht das. Aber dieses Reifen, wahrscheinlich wie so ein Apfel oder was weiß ich, das ist einfach ein Prozess, den wir gar nicht so beeinflussen können, so richtig. Ja, außer eben, glaube ich schon, dass du den beeinflussen kannst. Ich glaube auch, der Thomas Sattelberger hatte sogar den Prozess der Reife benutzt. Reifen tust du nur, wenn du dich forderst, dich eben auch aus Komfortzonen heraus bewegst und dann eben ja durch persönliche auch vielleicht Erfahrungen, negative, unangenehme Erfahrungen, wie ich jetzt die auch beschrieben hatte mit diesen Umgangsformen, die ich beobachtet habe an verschiedensten Stationen des Lebens oder auch ja Schicksale, ne? Mein Vater ist leider auch schon verstorben vor 10 Jahren. Oder 12 mittlerweile. Und also das sind halt einfach Punkte im Leben, die einen reifen lassen. Und ja, gerade auch so dieses, glaube ich, im Beruflichen, wenn du einfach nur sagst, oh, ich kriege hier sehr, sehr viel Geld, ne, ich mache einfach meinen Job und sage zu allem ja, dadurch werde ich befördert. Das war so auch der Vorwurf von Thomas Sattelberger, dass einfach sehr viele jetzt in Führungspositionen sitzen, die nie wirklich gereift sind durch eben Herausforderungen des Lebens. Ja, außer...
Ja.
Und das ist ja auch etwas, dass man dann sieht, oh, und das ist für mich eher so eine Art Betäubung, dass viele, das ist ja auch so ein Kultstatus, sei ein Marathonläufer. Wissenschaftlich übrigens auch erkannt, dass die meisten, die so aktiv Marathon und arbeiten, früh sterben. Aber das ist diesen Manager-Typus egal. Ja, es wird immer noch dieser Hype verkörpert, ein erfolgreicher Manager ist auch ein Marathonläufer. Für mich ist das nur ein Symbol, du bist eigentlich im beruflichen Alltag ein ganz braver Hengst und brauchst jetzt eben etwas, wo du dann sagen kannst, ich habe mich hier ausgetobt in einer Disziplin. Manche machen auf einmal Wakeboarding mit Mitte 40 oder sonst irgendwas, um halt auch irgendwie so etwas zu machen, was eben so ein Ausbruch ist. Aber vielleicht wäre es sogar besser, wenn man etwas macht wie Spaziergänge oder einen Baum umarmen oder was auch immer, indem man eben sich Zeit nimmt und sich selber reflektiert. Und durch Selbstreflexion wirst du ja auch eben, du beschäftigst dich ja auch viel damit. Das sind doch die Momente, wenn du jetzt da auch in Zypern bist oder so am Strand oder jetzt in Vietnam, wo man Sachen durchdenkt und durch diese Gedankengänge reift.
Ja, und ich finde das Bild gerade so schön, weil du meintest, das ist auch so ein Kompensator, ein Betäubungsmittel. Und es stimmt, weißt du, ich definiere mich zu 100% über meine Rolle als Führungskraft. Okay, ich merke, heutzutage ist es nicht mehr angesehen, nur noch diese eine Rolle auszuleben. Also suche ich noch eine weitere Identität. Ich bin jetzt Marathonläufer, weil ich mag die Attribute, die dann ich mir auf die Fahne schreiben kann, weil dann bin ich ja ausdauernd, dann kann ich ja was und kann dann vielleicht auch 20 Kilometer laufen und das dann wiederum teilen. Aber die Frage ist, dient mir das? Erfüllt mich das? Bringt mich das wirklich zu dem Leben, das ich führen möchte? Lässt mich das als Persönlichkeit reifen? Ich bin mir da nicht so sicher, weißt du? Und ich glaube, da dürfen wir auch mal uns zurücknehmen und auch mal diese unangenehme Stille aushalten, in der vielleicht doch kritische Selbstzweifel hochkommen. kritische Gedanken kommen, die uns aber zwingen, eigentlich Kurs zu korrigieren, eigentlich eine Veränderung anzustreben. Und dann ist aber die Frage, wer hat den Mut, dahin zu hören und wer hat dann auch noch den Mut, in die Aktion zu gehen und wirklich sich zu erneuern oder Veränderung anzustoßen?
Ja, also ich will jetzt auch niemand, der Marathon läuft oder einen aktiven Sport macht, da irgendwie negativ, ne? Das muss ich nochmal klarstellen. Du siehst es dann nur auch, was ist die Motivation von den Personen oft? Ist es dann, dass sie dann irgendwo wieder auf LinkedIn posten, was bin ich für ein Typ? Ich bin hier in New York Marathon mitgelaufen und danach ist eigentlich die Marathonkarriere beendet, ne? Also eigentlich auch wieder, man ist nicht sich selbst. Man muss auch da wieder eine Maske tragen, um eine Rolle zu erfüllen. Ja, und ich glaube, diese persönliche Demaskierung, das ist, glaube ich, einfach wichtig, da immer wieder sich in Frage zu stellen. Übrigens auch nicht nur für sich im stillen Kämmerlein, sondern das durchaus auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Also du hast mich vielleicht auch immer wieder auch über Themen reden. Du kennst ja meine Popcorn-Geschichte. Also das habe ich ja auch mal im Team erzählt, dass man halt auch selber irgendwie Geschichten über sich erzählt, die anderen zum Durchdenken und Mitdenken bringen. Und weiß jetzt nicht, ob das verboten ist im Beruf. Ich habe da auch nicht den richtigen Weg, wie du es auch schon ja auch angegangen bist in dem Gespräch heute. Führung hat unheimlich viel mit der persönlichen Sozialisation zu tun. Teilweise geht sie zurück bis in die Kindheit und deswegen auch so unglaublich ein Tabuthema bis jetzt in Unternehmen und vielen Organisationen, sich der Führungsfrage aktiv zu stellen. Wie sollen wir hier eigentlich führen? Wie führe ich? Wie erleben andere meinen Führungsstil? Das hängt schon damit zusammen, weil es halt wirklich an die DNA von einem persönlich geht.
Ich arbeite ja gerade mit diversen Führungskräften zusammen und ich merke immer wieder, dass was du ansprichst, diese Persona, also diese Maske, die ich im Beruf aufhabe. Und das ist total interessant, diesen Prozess mal durchzulaufen. Also warum ist diese Maske überhaupt entstanden? Warum hast du das Gefühl, dass sie dir dient? Und dann kommen oftmals so Geschichten, das wird mir vorgelebt. Ich habe das Gefühl, nur dann bin ich professionell, ne, wenn ich besonders ernst und verschlossen bin. Ich kann ja nicht so viel Verletzlichkeit oder persönliche Geschichten teilen, weil sonst denken ja Leute X, Y, Z von mir. Und ich glaube, das ist diese persönliche Reife, von der wir auch eben gesprochen haben. Cool damit zu sein, dass wir nur mal so sind, wie wir sind, Dinge verfolgen, also auch, dass uns Dinge wichtig sind, die uns eben wichtig sind und dass wir da nicht so einen klaren Cut haben zwischen, das ist der private Lars und da ist er total anders, als wie Lars sich jetzt im Beruf seinem Team sich zeigt, sag ich mal. Und je konsistenter wir sind und auch uns trauen, ich sag mal, natürliche und berufliche Personen auszuleben, desto weniger anstrengend ist es auch. Weißt du, was ich meine, Lars? Es ist auch unfassbar anstrengend, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und da fällt mir so ein, ich habe tatsächlich gemerkt, so in der ganzen Beraterzeit, du hast mir damals ein Kompliment gemacht, du meintest, Thila, du bist so eine gute Projektleiterin, so eine gute Projektmanagerin, so weil ich ja so ein paar Dinge geleitet habe. Und ich wusste aber noch, das war auch irgendwie so eine Maske, weil ich mich super bemüht habe, dass ich strukturiert kann, weißt du, und dass ich diese Aufgabe gut hinbekomme, aber es fiel mir gar nicht leicht. Also das ist ja auch was, was in unserer Persönlichkeit, sage ich mal, auch mitgegeben ist. Und dann ist so die Frage, wie kann man eigentlich der Führungskraft oder der Organisation Feedback geben, wenn es einem gar nicht wirklich entspricht? Na, also so ein bisschen, ich sag mal, das, was wir natürlicherweise stärker mitbringen, auch im Berufskontext auszuleben. Hast du da so ein paar Impulse, wie man damit umgehen kann, um mehr bei sich zu bleiben?
Ich glaube, indem man sich selber nicht so ernst nimmt, ja. Also das ist zum Beispiel auch tatsächlich auch etwas, was ich so von meiner Mutter vor allem, aber auch mein Vater auch, aber unheimlich viel Spaß, ne? Also die hatte eine unheimliche Ironie und ja, viele Sachen, die auch so auftauchen. Meine Mutter hat drei Kinder großgezogen und wenn du jetzt alles so erlebst, was teilweise auch so hochpolitisch immer alles auf die Waagschale gelegt wird, jeder Begriff und so in den Unternehmen, ne, da trauen sich ja teilweise die jungen Leute, sie nicht mal mehr zu daten und sowas, weil alles könnte ja irgendwie hochpolitisiert ist alles und jeder ist gleich auf den Barrikaden. Und ich glaube, auch da ist einfach ein Grundhumor, der uns wieder Einzug halten muss. Ja, also ja, umgangssprachlich würde man sagen, einfach mal locker durch die Hose atmen. Und ich glaube, das ist etwas, um da auch einen Weg zu finden, dass man ja wieder mehr Humor und auch Lachen über sich selber auch ermöglicht und sich nicht alles so ernst nimmt, was andere auch versuchen, ernst zu machen. Ja, also ich erlebe das auch im privaten Umfeld. Ja, das beeinflusst ja dann auch Schlafgewohnheiten und Ähnliches, wenn man sich alles zu Herzen nimmt und wenn man dann eher hier hinter mir ist ja so ein Kölner Bild, ne, und eher so, es hätte schon immer gut gegangen, so eine Haltung irgendwie hat, wünscht man sich immer so als doch kritisch denkender Mensch, dass man so eine Leichtigkeit in sich hat. Ja, das erlebe ich auch. Ich wohne jetzt auch in einem Umfeld, wo nicht alle so akademisch sind. Mhm. Und da erlebt man schon bei anderen Leuten in der Nachbarschaft, denen es richtig gut geht, ja. Aber die haben nicht diese High-Level-Berufe und mit der großen Stress und Ernstigkeit, ne, wie wir das hier so betreiben. Und mir sagte auch mal, das war noch vor meiner Zeit jetzt hier in der Firma, als ich selbstständig war, da sagte dann auch mal ein Kunde zu mir von einem Maschinenbauunternehmen, alles gut, was Sie uns hier erzählen, aber das Problem ist, wir sind hier einfach zu ernst für echte Erneuerung. Also denen fehlt halt auch die Entspannung.
Und was ist so deine, ich sag mal, deine Empfehlung an der Stelle, Lars? Also nur zu sagen, hey, sag mal ein bisschen lockerer, hilft dir in der Regel eher weniger, weißt du? Was muss jeder Einzelne eigentlich tun, damit er wirklich entspannt uns nicht zu ernst nimmt? Was kann man da tun? Wie machst du das jeden Tag? Weil du nimmst dich, glaube ich, wirklich nicht so ernst.
Nee, weil das Leben ist nicht lang. Wir sind ja wie Ameisen. Ne? Wir haben vielleicht irgendwie hier zwischen, wenn es gut geht, 100 Jahre auf dieser Welt. Was sollen wir denn da alle uns hier so einen Stress machen? Jeder arbeitet gerne, bringt seine Leistung. Also wer gerne arbeitet, ne? Das ist bei mir eh so. Ich arbeite ja eh wirklich viel und lange und gerne. Aber dann ist auch gut. Ne? Dann musst du auch wieder lachen. Und ich bin großer Freund von eben solchen ja Situationskomikern, die so berufliche Alltage parodieren, wie vom Loriot oder der Rainer Maria Herbst mit seinem Stromberg und sowas, also die einfach solche Sachen mit einem Schmunzeln und Lächeln aufs Korn nehmen, wo alle Bier ernst sind. Ich weiß, dass diese Personen in Unternehmen, von denen, die nicht lustig sein können, hochkritisch beobachtet werden, die früher so der Narr, ja, der eigentlich auch das Gesamtsystem so ein bisschen durchschaut hat und das dann mit Ironie aufs Korn genommen hat. Die sind den Führenden immer skeptisch, ne? Also im Idealfall kommen die auf den Scheiterhaufen. Mhm. Ja, die gab's schon immer. Und so muss man halt irgendwie seine Rolle mal sehen, ne? Leistung bringen, erfolgreich sein, aber wirklich auch Spaß haben. Das sehe ich auch immer mit der Verwandtschaft aus Tirol, wo man dann auch einfach Skifahren geht und Spaß hat und mal gut essen geht und einfach viel lacht, aber trotzdem sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind.
Und ich glaube, diesen Fokus auch nicht zu verlieren, weil ganz oft ist es so, wenn dein Umfeld sich sehr, sehr ernst nimmt, dann fängst du ja auch an, dich anzupassen. Und ich habe am Anfang gemerkt, als du gestartet bist, ich sag mal im Konzern, du hast ja wirklich viele flapsige Witze gemacht, Lars. Und das hat mich total verwundert, weil ich kannte das vorher nicht. Weißt du, ich kannte eher wirklich diese trockenen, etwas sehr ernsthafteren Calls. Und du kamst immer rein, hast da einen Spruch gemacht. Und das war für mich so, okay, darf man jetzt lachen, darf man nicht lachen, weißt du, soll man jetzt lachen, soll man darauf eingehen? Und irgendwann, das ist aber auch dieses Vorleben dieser Kultur, bin ich dann auch aufgetaut, aber ich merke immer wieder, man muss dann auch dranbleiben. Also auch als Führungskraft, du hast da Witze gebracht, wo vielleicht wenige Leute reagiert haben am Anfang, aber trotzdem, ich sag mal, persistent dran zu bleiben, weil es auch Zeit braucht, ne, bis die Leute überhaupt darauf anspringen und verstehen, dass das ein wichtiger Wert ist.
Wir haben ja auch noch das künstliche Intelligenz-Thema. Mhm. Generative KI legt jetzt gerade schonungslos diese Schwachstellen der Führungskräfte offen. Ja.
Inwiefern?
Also indem du quasi selber vielleicht stromlinig denken, handeln sollst und jetzt aber halt eine künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft oder gerade die generative KI, in der man noch nie wie in der letzten Zeit diesen kritischen Denken, diese Ironiekompetenz, vielleicht ist es eine Ironiekompetenz oder eine KI-Resilienz bei Führungskräften braucht, um zu hinterfragen, ist denn das überhaupt richtig, was uns diese Blackbox da ausschüttet? Bis hin zu der Frage, wer entscheidet hier eigentlich über wen? Haben wir zwar festgeschrieben, der Mensch entscheidet immer, aber 90% der unreifen Führungskräfte würden ihre Entscheidung nie gegen eine Massendatenmaschine stellen, weil die verwendet halt Massendaten und diese Person hat vielleicht eine Datenquelle, die ist irgendwie 10 Mann groß. Und da ist für mich wirklich der Prüfpunkt, wer hätte heute die Reife oder auch eben diese kritische Kompetenz plus Ironiekompetenz, das wirklich auch kritisch zu hinterfragen und auch die Reife, sich dagegen zu stellen, wenn das eigentlich nicht formal, aber die Kultur ist, dass am Ende doch eben man der KI folgt und nicht mehr die KI dem Menschen. Ja, wer wird denn heute gegen Google Maps absichtlich abbiegen? Ja, wenn die KI sehr gut und reif ist, dann würde doch heute kaum noch jemand sich dagegen entscheiden. Also ich kenne das aus dem Privaten, da kriege ich auch negative Rückmeldungen von meiner Frau und so, die dann rufen, warum fährst du einen anderen Weg als Google Maps vorschlägt?
Einfach, weil ich es kann.
Einfach, weil ich es kann, ja, das ist die Message. Dieser Satz war jetzt super einfach von dir, aber bring den mal bei Führungskräften rein, einfach, weil ich es kann. Das kann vielleicht der CEO oder die CEO, aber wer von Personen, die einfach immer nur Reportings gemacht haben, pflichtbewusst die Zahlen eingesammelt, die Zahlen nach oben geleitet, aber eigentlich schon lange nicht mehr führen, im Sinne von Leadership, im Sinne von Visionär, neues Denken, eigene Statements setzen. Wer ist denn jetzt noch in der Lage, weil ich es kann, zu sagen?
Weil ich es kann, bedeutet aber auch, dass du eine innere Freiheit in dir trägst, richtig? Also die Freiheit zu sagen, ich kann das. Ich kann auch gegen die Empfehlung der KI, gegen der Google Maps Route selbst entscheiden, wohin ich gehe. Und würdest du sagen, die Menschen oder die Führungskräfte haben diese innere Freiheit, entscheiden zu können, wie sie sich verhalten wollen und wo sie abbiegen wollen?
Ich glaube, die haben das schon in sich. Sie dürfen es aber nicht ausleben. Ne?
Lars, die meisten Persönlichkeiten sind doch heute so unfassbar auch verunsichert. Na, wir haben es ja eben schon gesagt, was kannst du heute überhaupt noch sagen? Als Führungskraft bist du auch maximal verunsichert, weil jetzt kommt auch noch eine KI, jetzt musst du auch da technisch affiner werden, du musst empathisch führen, aber trotzdem irgendwie direktional, du musst irgendwie Coach sein und auch Mentor, du musst, weißt du, es ist so viel, da ist so viel Überforderung und jetzt sollst du auf jeden Fall auch noch eine eigene innere Freiheit ausleben, disruptiv sein, ein bisschen visionär sein. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen mal, ich glaube, realistisch sein und sagen, hat die Führungskraft A, den Freiraum, wirklich die Luft überhaupt mal zu reflektieren und diese Dinge zu entwickeln. Und Nummer zwei, auch die Begleitung, also die Unterstützung an seiner Seite oder ihrer Seite. Weil es ist ja auch ein bisschen utopisch zu sagen, mach das mal alles noch nebenbei, weißt du? So, und die meisten Führungskräfte bilden sich weiter, aber das sind dann vielleicht so zwei Tagestrainings. Aber Führung ist ja auch, ich sag mal, ein lebenslanges Lernen, ne? Ein kontinuierlicher Prozess, eine kontinuierliche Auseinandersetzung und gar nicht so stupide umzusetzen.
Und es ist aber halt trotzdem, glaube ich, auch, und das ist bei unheimlich vielen, die mir das so im Privaten erzählen, dass für Führung eigentlich kein Wert gesehen wird, ne? Also keine Zeit auch. Und diese persönliche Reflexion der Führungsart, der Austausch mit anderen Führungskräften über den Stil der Führung, dieses Korsett, in dem man sich bewegt. Man muss ja fast solche anonymen Clubs gründen, in denen sich dann Führungskräfte zusammenschließen, um mal über diese Herausforderung auch reden zu dürfen, weil im Grunde genommen zählt ja wirklich auch nur eins, Projekte erfolgreich machen. Wer die erfolgreich macht, kriegt noch ein größeres Projekt und noch ein größeres Projekt. Und wie die Person dann nebenher noch führt, ist bei vielen einfach kein Thema. Ne? Da helfen ja vielleicht auch so Podcasts wie von dir, dass man dann auch Zeit für dieses Thema Führung noch viel stärker einräumt. Also ich finde, dass der sich irgendwie auslebt. Es müssen halt einfach, wenn du jetzt in einem produzierenden Betrieb von einem Waschmittelhersteller oder sonst was bist, ja, da musst du einfach das Waschmittel herstellen. Ja? Das muss halt auch einfach produziert werden mit all den Prozessen, die Abstimmung mit Lieferanten und sonst was. Aber trotzdem glaube ich, den Status quo beizubehalten und den abzuarbeiten, das ist nicht eine Aufgabe von der wahren Führungskraft. Dafür hat die seine Mitarbeiterin. Die Führungskraft muss aus meiner Sicht eben das, was steht, permanent eben optimieren, in Frage stellen, Neues denken, kreative Leute hiren, die eben einstellen, die eben wieder eine Veränderung gegenüber Mitbewerbern und so weiter bieten. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, dass das mal wirklich als ein Zeitraum oder eine Zeit der Führungskraft auch zu geben, sich dem gewahr zu werden. Aber eigentlich ist das, glaube ich, wirklich ein Geschäftsführungsthema.
Vor allem müssten die Führungskräfte jetzt auch mal erstmalig in diese Change-Enabler-Rolle rein. Ne? All die Attribute, die du gerade genannt hast, das ist ja für mich Veränderung zu befähigen, Raum zu öffnen, damit Veränderung möglich wird, damit Mitarbeitende auch Veränderungen umsetzen können. Und ich frage mich jetzt an der Stelle, Lars, wie gehst du denn damit um? Du verantwortest ja Change und Innovation seit jeher, ne, egal in welchem Kontext, ob jetzt im Startup oder jetzt auch bei deinem jetzigen Arbeitgeber. Wie gehst du damit um? Einerseits müssen Ergebnisse, also Waschmittel muss produziert werden, ne, also getting things done. Aber dann möchte ich ja auch noch Mitarbeitende, ich sag mal, zu Innovation und kritischem Denken anregen und es rauskitzeln. Wie macht man das? Wie kann man diese Ambidextrie auch herstellen im Daily Doing?
Also diese Beidhändigkeit, genau, ich bin selber ein Freund von der Anwendung von der Methodik Objective and Key Results. Also das ist für mich nicht nur einfach ein Tool, das ist für mich irgendwie so eine Haltung. Und die hat ja damals der, wer ist er denn, John Doerr, meine ich, war das, John Doerr, der eben das entwickelt hatte. Und das Ganze hat ja dann auch sehr früh in den 70er Jahren bei Intel und bei Google Einzug gehalten und bei vielen anderen wie GoPro und an vielen, vielen Unternehmen. Und der Anlass war ja dieses Management by Objective von Peter Drucker, was sehr stark dieses KPI-Denken, ich setze ein Ziel, was aus Erfahrungswerten von der Vergangenheit erfüllt werden muss. Er hat gesehen, dass dadurch nichts Neues zustande kommt und hat eben dann gesagt, jemand, der mit dem Bonus die Studiengebühren seiner Tochter bezahlen muss, der wird sich nie ambitionierte Ziele setzen. Ja, der wird nie kreatives Neues ausprobieren und wagen, weil der einfach ein Sicherheitsdenken hat. Und diese KPI-Denke, ich setze mir Ziele, die ich sowieso erreichen kann, die ist ja weit verbreitet und ist aber natürlich auch ein großes Thema, weshalb keine echten Innovationen meistens zustande kommen bei großen Unternehmen. Da hat er gesagt, ich setze mir dieses Objective and Key Result Methode daneben, wo das Bauchgefühl in diesen KPI-verdorbenen Organisationen wieder zur Anwendung und rauskommen soll. Und man setzt sich eben diese qualitativen, umgangssprachlich formulierten Ziele, wo man sagt, wenn wir das machen, dann machen wir ein Riesending. Da rocken wir alles fernab von Konventionen. Ich sehe jetzt gerade große Managementberatungen, die das wieder im KPI-Stil einführen, die OKRs, wo ich denke, sag mal, wie kann man denn so fehlgeleitet OKRs einführen?
Also Lars, so ein Beispiel für so konventionelle KPIs wäre, wir wollen Marktführer werden, Umsatz um 20% steigern oder was genau meinst du?
Okay. Ja, genau, genau.
Und das, was du mit Bauchgefühl meinst, ist eher so, was wirklich kitzelt und Bock macht, ne? Also zu sagen, hey, wir wollen, ich weiß ganz gar nicht, aus der Hüfte jetzt schießen, aber.
Also ich habe ein schönes Beispiel dabei von einem Laptop-Hersteller, der gesagt hat, ja, das Laptop-Geschäft wird bei uns weniger Einnahmen bringen und hat seinem Praktikanten gesagt, findet mal raus, womit wir eben einfach im Internetzeitalter rasch gut Geld machen können. Und hat eben denen gesagt, erkundet mal, und die haben dann recherchiert, haben sich Gedanken gemacht, haben gesehen, ah, wir können IT, haben aber auch selber gesagt, okay, der Hundemarkt hier, Nahrungsmarkt ist im Internetzeitalter nicht wirklich besetzt, und haben dann eine der größten Tiernahrungs-Online-Plattformen im Internet hingestellt, obwohl die vorher eigentlich nur IT-Produkte, also Laptops, produziert haben.
Cool.
Weil man eben einfach dieses findet raus, hört mal auf euer Bauchgefühl, ja, erkundet mal, und hat Geld gegeben für die Exploration von Kreativität. Und hat damit eben einfach den großen Wurf und ist in ein neues Marktsegment eingestiegen und hat dieses Wissen dann wiederum auch für seine IT-Dienstleistung genutzt, hat eben Hundehalsbänder mit so IoT drin entwickelt und kam zu ganz, ganz vielen Erneuerungen und Innovationen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade ein großes Risiko. Ich höre bei ganz vielen, wo jetzt eben solche Performance-Management-Beratungen im Haus sind, die alles, was Exploration und Innovation ist, maximal reduzieren, weil alle von der Rezession hören. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Rezession, ja, stell mal vor, du bist im Krieg, ja, und die Stimmung ist am Kippen, ne, dir sterben alle Leute weg. Und jetzt kommt einer hin und verunsichert noch und geht mit einer Performance-Messung rein zu den Soldaten, ja. Da brauchst du doch Leute, die dich ertüchtigen, die dir Mut machen, sei Kreativität, seid clever, seid smart, überlistet den Gegner durch eure Schleue. Das ist doch die Zeit, in der du wirklich maximal in kreativ-innovatives Denken fördern musst, um aus der Rezession rauszukommen, und nicht die Sparbrötchen und Finanzdoktoren ans Werk setzen. Also das ist, glaube ich, etwas, wo ganz, ganz falsch gehandelt wird in Vorstandsebenen, wenn es darum geht, aus Krisenphasen wieder rauszukommen.
Okay, das hat richtig geholfen, Lars. Also vor allem auch so pragmatisch zu sagen, OKRs, ne, also wieder dieses Bauchgefühl zu trainieren, ist das, was man auch einführen kann in Teams. Weil dann schaffst du nicht nur Raum, sondern du kitzelst dann auch die Lust aus den Mitarbeitenden, dass sie sich auch mit einbringen wollen, dass es auch erlaubt und gewünscht ist, gerne gesehen wird, wenn du mal Thinking Out of the Box betreibst und nicht, dass du dann schiefe Blicke bekommst, sage ich mal. Wir kommen jetzt so auch an das Ende, Lars. Zum Abschluss habe ich eine Frage, und zwar, unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus?
Eine radikale, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Mhm. Ja, dann wäre das eben eine Innovation, die ich selber gemacht habe, und zwar ist das der Human-Friendly Automation Return of Invest für die Beschäftigten. Also ich garantiere meinen Beschäftigten, wenn ich 100% von ihrer Tätigkeit automatisiere, dass sie 20% garantiert bekommen für do whatever you want. Und da können sie explorieren, kreativ sein, aber das ist mal aus meiner Sicht auch die große Hoffnung, übrigens bei jeder digitalen Innovation der letzten Jahrzehnte, dass die Beschäftigten sich immer die Verbesserung der Arbeit wünschen und dass sie entlastet werden von Überlastungen und dann einfach auch mal Zeit für das haben, um ihre Arbeit so zu machen, dass sie sich wohler fühlen. Vielleicht mal einen Kaffee auch trinken, austauschen über Themen, die liegen bleiben. Vielleicht aber auch was lernen und ja, zu sagen, ich habe privat ein Problem oder möchte gern da was machen und es geht in Richtung 4-Tage-Woche. Und ich glaube, das ist eine einfache Möglichkeit, um, wie du sagtest, die Arbeit an sich zu verbessern, Menschlichkeit zu ermöglichen, indem man da auch jedem Beschäftigten, der übrigens ja auch die Hoffnung hat, dass sich für ihn etwas dann zum Guten verbessert, ihm das auch wirklich garantiert.
Ist ein sehr radikaler, aber sehr wichtiger Vorschlag, finde ich. Und ich glaube, so ein paar Führungskräfte kriegen jetzt ein bisschen Puls, weil sie sagen, oh Gott, Kontrolle, Hilfe, was ist, wenn diese Person 20% nur auf der faulen Haut liegt und sich nicht weiterbildet? Aber ich glaube, das ist genau Teil dieser Auseinandersetzung, richtig, dieser radikalen Forderung des ROIs, sage ich mal. Vielen Dank, Lars. Ist ein guter Cliffhanger. Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal das Thema Human-Friendly Automation nochmal für einen späteren Zeitpunkt auf und widmen dem einfach mal nochmal eine gesonderte Folge, dass die Zuhörer auch wissen, was hat es eigentlich mit dieser menschenfreundlichen Automatisierung auf sich und wie genau kann das funktionieren. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Lars, und für die ganz vielen Anekdoten. Und ich finde es auch so krass, dass dir das einfach so aus der Hüfte einfällt. Da hat das derjenige noch gesagt, das hat derjenige noch gesagt. Ich habe ganz viel lernen können von dir. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Vielleicht gibt es dann alles mal mit Klarnamen, wenn ich dann so 80 plus bin, ja.
Genau, dann weißt du, wenn es so Richtung Ende geht, sagst du, ist es auch egal, hast du auch nichts mehr zu verlieren, ne? Da sind wir eh noch kleine Ameisen, genau. Da kannst du auch raushauen.
Nein. Ich bin wirklich auch da nicht nachtragend. Ja. Ich glaube, jeder hat da sein Päckchen zu tragen und die Leute sind ja auch nur Objekte von anderen Konstrukten. Und ich glaube, man muss denen eher auch helfen, sich selbst gewahr zu werden.
Das stimmt. Vielen Dank, Lars.